HR-Info. Themenabend.
Tauziehen um Jerusalem verschärft US-Präsident Donald Trump den Konflikt im Nahen Osten. Darum soll es gehen, heute Abend im Themenabend auf NDR Info. Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Allen Warnungen der internationalen Gemeinschaft zum Trotz, ein erneutes Aufflammen des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern zu verhindern, hat Donald Trump im Namen der USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.
Schon frühere US-Präsidenten hätten dies vor ihrer Wahl versprochen, so Trump. Anders als sie halte er dieses Versprechen nun ein und erkennt Israels Hauptstadtansprüche auf Jerusalem an. Trump ergreift damit deutlich Partei für die israelische Position, die ganz Jerusalem als unteilbare Hauptstadt des Staates beansprucht. Die Palästinenser dagegen betrachten ja Ostre Jerusalem, das vor 50 Jahren nach dem Sechstagekrieg von Israel annektiert wurde, als Hauptstadt eines künftigen unabhängigen Palästinenserstaates. Deshalb besteht international eigentlich Einvernehmen darüber, dass der Status von Jerusalem bis zur endgültigen Lösung des Nahostkonflikts offen gehalten werden soll. Trumps Entscheidung stellt dieses fragile diplomatische Gleichgewicht also in Frage. Die Palästinenser wie auch fast alle arabischen Regierungen sprechen von einem Todesstoß für den Friedensprozess in der Region und die angestrebte Zwei-Staaten-Lösung. Was also wird nach dem Trump-Vorstoß aus der Krisenregion Nahost? Dazu senden wir zunächst gleich eine Dokumentation über Alltag und Lebensverhältnisse in Jerusalem. Anschließend wollen wir mit unseren Korrespondenten in Washington und Tel Aviv über die aktuelle Lage sprechen. Nach 21 Uhr, nach den Nachrichten, sind dann auch Sie aufgerufen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Sie können uns übrigens auch jetzt schon anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08, dreimal die 0, 441 und dreimal die 7. Oder machen Sie im Internet mit. Sie finden uns unter ndr.de/redezeit. Auf der Seite müssen Sie dann das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Nach der Erklärung des US-Präsidenten hat die radikal-islamische Hamas zu einem neuen Aufstand gegen Israel aufgerufen. Bei ersten Unruhen in den Palästinensergebieten gab es heute auch schon etliche Verletzte, wenn auch nicht in Jerusalem selbst. Die Stadt ist für Juden, Christen wie auch für Muslime eine heilige Stadt. Angehörige aller drei Religionen leben in Jerusalem zusammen, was auch im Alltag nicht ohne Konflikte abgeht und auch nicht allen gleiche und faire Lebensbedingungen bietet. Unser ARD-Korrespondent Tim Aßmann hat mit einheimischen und zugezogenen Bewohnern Jerusalems gesprochen.
Es gibt dieses arabische Sprichwort, ein Jahr in Jerusalem ist wie zwei Jahre woanders. Ich glaube, das ist genau, weil das fängt das ein. Jerusalem ist einfach intensiv, komplett unfähig zum Smalltalk. Und wirklich eine Stadt, eben, ja, die wirklich vibriert.
Nikodemus Schnabel, groß gewachsen, stämmig, dunkler Vollbart, steht auf dem Kirchenturm der Domitio-Abtei und schaut über die Stadt, die ihn nun schon so viele Jahre nicht mehr loslässt. Eine Stadt, die so vielen so viel bedeutet und um die in ihrer langen Geschichte immer wieder gerungen wurde. Der Benediktinermönch zeigt hinüber zum Zionstor, wo noch immer Einschusslöcher an die Kämpfe im Sechstagekrieg 1967 erinnern. Jerusalem, sagt Nikodemus Schnabel, ist eine Stadt, die den Menschen, die in ihr leben, viel abverlangt.
Das ist mehr als Zuneigung, das ist Liebe. Also ich bin in diese Stadt unsterblich verliebt. Aber vielleicht bin ich mittlerweile, wie auch bei einer guten Liebe, schon längst über diese Verliebtheit hinweg, die alles rosarote Brille sieht, sondern ich sag mal, ich bin schon an der echten Beziehungsarbeit. Jerusalem ist so eine Stadt, die mich täglich küsst und beißt. Also eine Stadt, die ich wirklich liebe, aber die auch manchmal unglaublich viel kostet. Das muss man ehrlich sagen. Also Jerusalem ist jetzt nichts für naive Romantiker, die dann irgendwie die Welt sich schönreden. Jerusalem ist einfach wirklich ungefilterte Realität.
Eine Realität, die man vom Kirchenturm mit seinem 360-Grad-Blick über den jüdischen West- und den arabischen Ostteil der Stadt gut erkennen kann. 50 Jahre nachdem israelische Truppen den Ostteil im Sechstagekrieg eroberten, ist Jerusalem eine Stadt mit unterschiedlichen Verhältnissen. Nikodemus Schnabel zeigt in Richtung der großen arabischen Wohnviertel östlich der Altstadtmauern.
Und wenn man einfach fragt, okay, wie bietet sich Jerusalem da, muss man halt sagen, Jerusalem ist nicht gleich Jerusalem, sondern man kann natürlich ganz klar sehen, es gibt unterschiedliche Wohnverhältnisse, es gibt unterschiedliche Infrastrukturen natürlich. Das ist auch eine Realität und natürlich ist es schon eine Frage, ob nicht eine Quelle von Konflikten und Spannungen auch die ist, dass halt Bewohner von Ost-Jerusalem sagen, naja, es gibt halt Jerusalemer erster und zweiter Klasse.
Dann spricht der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel über die hohe Arbeitslosigkeit und die grassierende Armut unter der arabischen Bevölkerung und darüber, dass in unmittelbarer Nähe der Mauern der Domitio-Abtei ein sozialer Brennpunkt liegt, der arabische Teil der Jerusalemer Altstadt. Nicht weit vom Kloster beteten im Sommer Zehntausende Muslime auf der Straße. Sie weigerten sich zum Gebet auf den Tempelberg mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom zu gehen. Israel hatte als Reaktion auf einen Terroranschlag im Juli, bei dem zwei Polizisten ermordet wurden, an den Zugängen zu dem Hügelplateau Metalldetektoren und Absperrgitter aufgestellt. Die Proteste gegen die Maßnahmen dauerten 2 Wochen und verliefen teils gewalttätig. Es gab Tote und Verletzte. Schließlich lenkte die israelische Regierung ein und nahm die Sicherheitsmaßnahmen zurück. Nikodemus Schnabel ist froh, eine Prognose will er aber nicht wagen. Jerusalem ist unberechenbar, sagt der Mönch.
Es gibt ein sehr ausgeprägtes Selbstmitleid, eine sehr schwach ausgeprägte Selbstkritik. Und ich glaube, was es wirklich braucht, ist also Verständnis für die Sehnsucht der anderen. Also das war bei der Tempelberg-Krise, sage ich mal, wirklich auch symptomatisch. Das fehlende Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis der Israelis, aus dem das ja alles gespeist war von palästinensischer Seite, und eben das fehlende Freiheitsbedürfnis der Palästinenser im Verständnis auf der israelischen Seite. Also das war ja genau der Punkt. Also da kann man es genau wieder ablesen. Die einen wollen Sicherheit und denen ist dann gerade mal die Freiheit vollkommen egal. Und die einen wollen Freiheit, denen ist die Sicherheit gerade mal vollkommen egal. Und da sind wir genau beim Grundthema. Und das wird halt in verschiedenen Phasen durchdekliniert in dieser Stadt.
Von der Domitio-Abtei sind es nur ein paar Fußminuten in die Altstadt. Munir Nusseibeh macht Pause in einem Café unterhalb des Tempelberges, den die Muslime der Stadt Al-Haram al-Sharif nennen. Nusseibeh kommt gerne hierher. Sein Büro ist nicht weit entfernt. Der Mitdreißiger hat im Ausland studiert. Dauerhaft leben will er, nur in Jerusalem. Wie schon der Mönch Nikodemus Schnabel, sagt auch Munir Nusseibeh von sich, er sei in Jerusalem verliebt. Die enge Verbundenheit zu dieser Stadt liegt bei ihm sozusagen in der Familie.
Die Nusseibeh-Familie ist eine der ältesten Jerusalems. Wir haben hier eine dauerhafte Präsenz seit dem 7. Jahrhundert, nur unterbrochen durch die Zeit der Kreuzfahrer. Eine wichtige Aufgabe, die wir seit Jahrhunderten haben, ist das Öffnen und Schließen der Grabeskirche.
Seine Familie habe der Stadt Jahrhunderte gedient, erzählt Munir Nusseibeh. Er habe das Gefühl, das auch tun zu müssen. Nusseibeh kennt den Alltag der Bewohner des arabischen Ostteils der Stadt sehr genau, aus juristischer Sicht. Er ist Anwalt und arbeitet in einem Büro, das die Al-Quds-Universität in der Altstadt betreibt. Dort werden Rechtsberatungen angeboten und es gibt reichlich Bedarf. Dafür sorgt schon der rechtliche Status der Palästinenser, die in den Teilen der Stadt leben, die 1967 erobert wurden. Israel hat diese Viertel annektiert und das ungeteilte Jerusalem zu seiner Hauptstadt gemacht. Die Palästinenser im Ostteil aber sind sogenannte Residenten und keine Bürger, erklärt Munir Nusseibeh.
Der wichtigste Unterschied ist, dass einem der Status als Bürger nicht einfach entzogen werden kann und dass man politische Rechte hat. Ein Bürger kann sich an den Parlamentswahlen beteiligen. Ein Resident darf das nicht. Der größte Unterschied ist aber eben, dass der Residenzstatus widerrufen werden kann. Von 1967 bis heute hat Israel das Residenzrecht von mehr als 14.500 Palästinensern in Jerusalem widerrufen.
More than 14.500 residency statuses from Palestinians in Jerusalem.
Die Einwohner mit Residenzstatus dürfen zwar den Jerusalemer Stadtrat mitwählen, von israelischen Parlamentswahlen sind sie aber ausgeschlossen. Wenn die Behörden daran zweifeln, dass die Betreffenden noch dauerhaft in Jerusalem leben, kann der Residenzstatus aufgehoben werden, was in der Praxis auch tatsächlich passiert. In diesen und anderen Fällen versucht Anwalt Munir Nusseibeh zu helfen.
We also have a lot of parents who cannot register their children as residents.
Es kommen auch viele Eltern, denen es nicht gelungen ist, ihre Kinder als Residenten eintragen zu lassen. Vor allem Paare mit einem Partner aus dem Westjordanland oder aus Gaza haben dieses Problem. Wenn ein Resident von Jerusalem jemanden ohne Residenzstatus heiratet, bekommen die Kinder diesen Status nicht automatisch. Es ist ein langer Behördenweg erforderlich, um das Kind als Resident eintragen zu können.
Zu Nusseibeh und seinen Kollegen kommen auch Menschen, deren Häuser die israelischen Behörden abreißen wollen, weil sie ohne Baugenehmigung errichtet wurden. Nach israelischem Recht sind diese Bauten damit illegal. Allein im vergangenen Jahr wurden 200 Häuser arabischer Familien in Ostjerusalem abgerissen. Aus Sicht der Betroffenen hatten sie gar keine andere Wahl, als ohne Erlaubnis zu bauen, denn Baugenehmigungen für arabische Antragsteller sind in Ostjerusalem äußerst selten. Gleichzeitig werden die jüdischen Siedlungen im Ostteil der Stadt immer weiter ausgebaut. Munir Nusseibeh war auch dabei, als viele Muslime in der Stadt gegen die Sicherheitsmaßnahmen an den Zugängen zur Al-Aqsa-Moschee protestierten. Die Moschee ist für ihn das wichtigste Symbol palästinensischer Identität, sagt er. Wie viele Palästinenser glaubt auch er, dass die Metalldetektoren nur ein Vorwand waren und Israel schleichend die Kontrolle über das Hügelplateau übernehmen wollte, das von einer jordanischen muslimischen Stiftung verwaltet wird. Als Munir Nusseibeh von den Protesten erzählt, davon wie Zehntausende auf den Straßen beteten und schließlich den Abbau der Detektoren durchsetzten, leuchten seine Augen.
It was victory from the street. There are people who have never prayed in their lives.
Es war ein Sieg der Straße. Da waren Leute, die in ihrem ganzen Leben noch nicht gebetet hatten und nun in den Straßen vor der Moschee beteten. Einige meiner Freunde zum Beispiel. Die Leute hatten verschiedene Gründe. Manche gehörten zu den Parteien und den politischen Führern, die meisten aber nicht. Sie taten es, weil sie Jerusalem lieben und um zu schützen, was in Jerusalem wichtig ist.
Eine Bewegung der Straße, so beschreiben viele die Proteste der Muslime während der sogenannten Tempelberg-Krise. Israel gab schließlich nach. Das hat den Menschen im Ostteil Jerusalems viel Selbstbewusstsein gegeben. Munir Nusseibeh ist da nur ein Beispiel.
Das gibt den Palästinensern ein Gefühl von Stärke. Sie haben gemerkt, dass sie keine Unterstützung brauchen, dass sie auch selbst etwas erreichen können und keine lokalen Politiker dafür brauchen. Ja, ich glaube, das hat etwas in den Menschen verändert. Es muss sich noch zeigen, wie sich das auf künftige Auseinandersetzungen mit der Besatzungsmacht auswirkt. Aber ich denke, es ist bedeutend.
Der Schneider Isaac Awasme sitzt in seiner Werkstatt in Sheikh Jarrah, einem arabischen Viertel außerhalb der Altstadt. Ruhig führt Issa die Nähte eines Kleides unter der Maschine hindurch. Der 55-Jährige ist ein Multitalent. Neben seinem Beruf als Schneider hat Issa mehrere kleine Novellen über das Leben in Jerusalem geschrieben. Im Sommer war Issa 2 Wochen lang aber vor allem Fotograf. Während der Proteste gegen die Sicherheitsmaßnahmen an der Al-Aqsa-Moschee war er jeden Tag unterwegs. Er machte Bilder von Demonstranten und israelischen Polizisten. Dazu schrieb er kurze Texte und postete alles auf Facebook. Zehntausende lasen seine Berichte. Facebook und andere soziale Medien hatten während der Proteste sehr viel mehr Einfluss auf die Menschen als die etablierte palästinensische Politik und auch als Palästinenser Präsident Abbas, sagt Issa.
Er hatte überhaupt keinen Einfluss auf die Entwicklung. Die gesamte Autonomiebehörde hat die ganzen 2 Wochen lang keine Rolle gespielt. Deshalb hat Abbas damals auch finanzielle Hilfen für die Demonstranten angeboten. Wir brauchen kein Geld. Wir haben auch nicht darum gebeten. Die Bevölkerung hier hat sich gegenseitig unterstützt. Alles, was wir wollten, ist unsere Würde. Die Leute haben bewiesen, dass das Ganze nicht politisch gesteuert ist. Und sie haben einen Sieg errungen, nur weil sie daran geglaubt haben.
Von der Solidarität, die er damals erlebte, schwärmt er nun. Das neue Selbstbewusstsein, von dem der Rechtsanwalt Munir Nusseibeh sprach, dem Schneider Isaac Awasme ist es ins Gesicht geschrieben. Auch er glaubt, dass die Proteste nachwirken werden.
Es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, es wird den Leuten jetzt um ihren Status als Bewohner Jerusalems gehen und nicht mehr nur um Al-Aqsa. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Proteste wiederholen. Die Leute müssen hier die ganze Zeit Druck aushalten. Und dann war da diese friedliche und mächtige Demonstration. Israel kann gegen diese Art der Mobilisierung nichts machen. Es geht um unsere normalen Rechte und gegen die Besatzung.
Unterwegs in Siwan, einem arabischen Viertel, das direkt an die Altstadtmauern grenzt. Betty Hirschman hat sich Zeit genommen. Die jüdische Israelin, die aus den USA stammt, gehört zu Ir Amim, einer Nichtregierungsorganisation, die auf den Siedlungsbau in Ostjerusalem aufmerksam machen will. Ir Amim führte auch schon Bundesaußenminister Gabriel durch die Stadt. In Silwan wurden in den vergangenen Jahren viele Häuser arabischer Familien von jüdischen Siedlerorganisationen übernommen. Manche Häuser wurden ihren Eigentümern abgekauft. In anderen Fällen war es so, dass die Siedler erfolgreich Rechtsansprüche ehemaliger jüdischer Eigentümer geltend machten, die ihrer Darstellung nach vor der israelischen Unabhängigkeit 1948 in den Gebäuden lebten oder denen die Grundstücke gehörten. Silwan mit seinen historischen Ausgrabungsstätten und seiner Nähe zur Altstadt steht im Mittelpunkt dieser Hausübernahmen durch Siedler, erzählt Betty Hirschman.
This is where you have your very gung-ho settlers like you would see in outposts in the West Bank.
Hier finden Sie die absolut überzeugten Siedler, wie man sie auch in Außenposten im Westjordanland antrifft. Man kann sich vorstellen, welches ideologische Bekenntnis nötig ist, um hier mitten in einer feindlich gesinnten palästinensischen Umgebung, die einen nicht willkommen heißt, quasi mit dem Fallschirm abzuspringen, Häuser zu übernehmen und seine Kinder in kugelsicheren Jeeps zur Schule zu bringen. Dazu muss man wirklich unbedingt hier leben wollen.
Betty Hirschman geht eine Straße hinauf. Am oberen Ende sieht man die Mauern der Altstadt. Wenn man sich umdreht und den Blick hinunter über die Dächer von Silwan schweifen lässt, sieht man die israelischen Fahnen auf einzelnen Häusern. Die Fenster sind vergittert, an den Mauern ist zum Teil Stacheldraht montiert. Betty Hirschman holt eine Karte heraus.
These people are facts on the ground. You know, look at this map.
Diese Leute schaffen Fakten. Alle diese blauen Punkte auf der Karte stehen für Siedlungsaktivität innerhalb der Altstadt und um sie herum. In Sheikh Jarrah lagen Pläne viele Jahre auf Eis und werden nun wieder aufgenommen, inklusive des Baus einer sechsstöckigen jüdischen Religionsschule am Eingang des Viertels. Nichts könnte brandgefährlicher sein als das.
Okay, there could be nothing more inflammatory.
Wenn sie mit Palästinensern in Ostjerusalem spreche, treffe sie oft auf Furcht, erzählt Betty Hirschman. Die Leute hätten zum Beispiel Angst, ihren Residenzstatus oder ihr Haus zu verlieren.
Man muss sehen, welcher Druck da insgesamt aufgebaut wird. 80% der Bevölkerung von Ostjerusalem gilt als arm. Es fehlt an städtischen Leistungen und Infrastruktur. Kulturelle und politische Einrichtungen wurden geschlossen. Es gibt eine Zunahme von Hauszerstörungen. Allein im letzten Jahr waren es mehr als 200. Es werden Häuser übernommen und jeden Tag neue Fakten geschaffen. All das führt zu einer Verdrängung aus dem Herzen von Jerusalem in die Gebiete hinter der Sperrmauer.
Ben Avrahami ist in der Jerusalemer Stadtverwaltung Berater des Bürgermeisters und zuständig für den Ostteil der Stadt. Avrahami ist ein junger Mann, Mitte 30, spricht Arabisch und erkennt die Fakten, versucht nicht, die Probleme in den arabischen Vierteln kleinzureden. Rund 320.000 Einwohner leben in den arabischen Vierteln Ostjerusalems mit dem sogenannten Residenzstatus. Dass die Lebensbedingungen dieser Menschen nicht denen der jüdischen Einwohner der Stadt entsprechen, räumt Ben Avrahami unumwunden ein.
Diese Unterschiede finden sich in ganz vielen Bereichen. In der Infrastruktur, der Stadtreinigung und in den Schulen und Anzahl der Klassenzimmer, die wirkliche große Abweichungen aufweisen. Das sind in etwa die zentralen Bereiche. Obwohl auch im Bereich des Rechtsvollzugs. Die Frage, wie wir dort für Recht und Ordnung sorgen, ist noch nicht geklärt. Es gibt also noch viel zu tun, nicht nur mit Bezug auf die Dienstleistungen für den Bürger, sondern auch bezüglich der Regierbarkeit.
In den Schulen Ostjerusalems fehlen mehr als 1000 Klassenzimmer. Diese und andere Zahlen verschweigt der Vertreter der Stadtverwaltung nicht. Er sieht die Ursache dafür in einer falschen politischen Annahme in der Vergangenheit.
Es stimmt, dass das Augenmerk der Entscheidungsträger des Staates Israel, von Bürgermeistern bis hin zu Ministerpräsidenten, während der letzten 50 Jahre nicht auf diese Bezirke Ostjerusalems gerichtet wurde. Ich denke, dass der Hauptgrund dafür zu sehen ist, dass hinter diesen Bezirken immer ein großes Fragezeichen stand. Zu wem gehören diese Bezirke? Wohin führt der Weg? Dieser ganze politische Limbo der Ungewissheit führte dazu, dass die Politiker Israels sich nicht auf diese Bezirke konzentrierten.
Das habe sich nun geändert, sagt Avrahami. Seit ungefähr 5 Jahren investiere die Stadt mehr, baue unter anderem neue Straßen und Klassenräume und habe die Müllabfuhr personell verstärkt. Wenn es nur nach der Stadtverwaltung ginge, sagt der Berater des Bürgermeisters, gäbe es auch mehr Baugenehmigungen für Palästinenser in Ostjerusalem. Man stoße aber auf Probleme auf Regierungsebene. Können die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in der Stadt auch ein Grund dafür sein, dass die Muslime zu Zehntausenden auf die Straße gingen und gegen die Metalldetektoren an den Zugängen zur Al-Aqsa-Moschee protestierten? Brach sich damals im vergangenen Juli der generelle Frust über die Ungleichheit Bahn? Ben Avrahami sieht es nicht so und in seiner Antwort geht er auch nicht auf den friedlichen Teil der Proteste ein, sondern spricht nur über die Gewalt und den Terror, die es auch gab.
Ich würde nicht sagen, dass die Menschen aufgrund der Unterschiede in der Stadt losziehen, um Terror und Gewalt zu verbreiten. Diese Verbindung lehne ich ab. Ich denke, es gibt dafür tiefere Faktoren, die sich in der eigenen Identität und in äußeren Einflüssen wiederfinden. Die äußeren Einflüsse können auch Menschen beeinflussen, deren Lebensumstände gut sind.
Ben Avrahami gibt sich insgesamt zuversichtlich. Man glaubt ihm, wenn er sagt, dass ihm die Verbesserung der Lebensumstände der arabischen Bevölkerung wichtig sei. Er ist davon überzeugt, dass etwas zusammenwächst in Jerusalem. Wenn man mit den Palästinensern in der Stadt spricht, hat man diesen Eindruck aber eher nicht. Und man fühlt sich an etwas erinnert, das Mönch Nikodemus Schnabel oben auf dem Kirchturm der Domitio-Abtei sagte, als er auf die Stadt blickte, die er so liebt.
Das falscheste Bild von Jerusalem ist, dass Jerusalem Schmelztiegel ist, weil hier schmelzt gar nichts. Sondern Jerusalem ist die perfektionierte Kunst, aneinander vorbeizuleben. Und eben eine Stadt, wo man sich immer mehr aus dem Weg geht, immer mehr auch kritisch beäugt, immer mehr eigentlich Parallelwelten existieren. Dass eben diese Stadt eine Stadt ist, auch voller Skepsis, voller Misstrauen, voller Abgrenzung.
Soweit die Dokumentation unseres Israel-Korrespondenten Tim Aßmann über die ungleichen Lebensverhältnisse in Jerusalem. Und Tim Aßmann ist mir jetzt auch live aus Tel Aviv zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Herr Aßmann, in Jerusalem selbst ist es ja bis jetzt relativ ruhig geblieben, nach dieser Ankündigung, den Generalstreik auch weiter auszuweiten. In anderen palästinensischen Städten dagegen ist der Generalstreik in gewaltsame Auseinandersetzungen gemündet. Steht Israel durch den Vorstoß von Donald Trump tatsächlich vor einer neuen Intifada?
Nun, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber vor einer möglichen Eskalation, wie die dann genau aussehen wird, bleibt abzuwarten. Das könnte eben schon sein, dass so etwas jetzt droht, dass so etwas kommen könnte. Momentan tun sich alle Beobachter hier sehr schwer damit abzuschätzen, ob es tatsächlich zu wirklich großen Unruhen kommt oder zu einer Welle der Gewalt, gar zu einem Flächenbrand. Das sind ja alles Begriffe der vergangenen Tage. Das ist jetzt noch viel zu früh, das einzuschätzen, glaube ich. Momentan warten hier viele auf die Freitagsgebete morgen in den palästinensischen Gebieten, in Jerusalem und in den Städten des Westjordanlandes und warten darauf, was dann danach passiert. Die israelischen Sicherheitskräfte bereiten sich darauf vor. Und das könnte natürlich sein, dass wir dann möglicherweise eben gewalttätige Auseinandersetzungen erleben, dass es zu Gewalt kommt, so wie eben auch heute im Westjordanland. Es gab unterschiedlichen Angaben zufolge heute mehr als 100 Verletzte auf palästinensischer Seite. Und es gab ja eben auch heute wieder Gewalt an der Grenze zum Gazastreifen. Und dann ist die israelische Armee dort auch aktiv geworden, nachdem zunächst Raketen auf Israel abgeschossen wurden aus dem Gazastreifen, die dann eben aber auf der Gazaseite landeten, hat die Armee dann wiederum Ziele im Gazastreifen angegriffen. Also man sieht, das ist eine sehr, sehr angespannte Sicherheitslage aktuell.
Blicken wir dann über den Ozean. In Washington begrüße ich meinen Kollegen Thorsten Teichmann, ehemals Korrespondent in Israel, jetzt als Berichterstatter für die ARD in den USA tätig. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Teichmann, international ist der Protest gegen Donald Trumps Entscheidung ja unüberhörbar gewesen. Stößt der eigentlich auch in seiner Heimat auf einhelligen Widerstand?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn es um die Politik hier in Washington geht, dann nicht. Denn Sie müssen sich vor Augen führen, dass zum Beispiel im Juni dieses Jahres die Mehrheit des Senats ohne Gegenstimmen noch einmal den Präsidenten aufgefordert hatte, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Das heißt, Republikaner und Demokraten in diesem Senat waren sich einig, dass das ein politisches Ziel ist. Wenn wir uns Umfragen anschauen, wie die Amerikaner darüber denken, dann war das ganz interessant diese Woche. Es gibt eine Umfrage vom Brookings-Institut und da lehnen 63% der Amerikaner diesen Umzug der Botschaft ab. Aber gleichzeitig sagen eben auch ganz viele, für Amerika ist es wichtig, an der Seite Israels zu stehen. Und ich glaube, das ist ein Motiv, das den Präsidenten zu seiner Entscheidung bewogen hat.
Zieht sich das auch durch die politischen Parteien, also die Repräsentanten im Senat und Repräsentantenhaus, diese Linien?
Ja, durchweg. Also wenn wir die Anhänger betrachten, dann ist natürlich bei den Republikanern und deren Anhängern viel stärker das Interesse zu sagen, wir sind Verbündete Israels, wir stehen an der Seite dieses Staates, mehr als bei den Demokraten. Aber wenn Sie den politischen Betrieb hier in Washington betrachten, wie gesagt, die Abstimmung im US-Senat im Juni war 90-0. Das heißt, alle Senatoren haben sich dafür ausgesprochen, die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.
Dass die israelische Regierung von Benjamin Netanyahu von der Entscheidung Trumps begeistert ist, Tim Asman in Tel Aviv, das kann man sich vorstellen. Wie ist es denn um die israelische Opposition und um die Bevölkerung in Israel bestellt? Sind die auch einhellig begeistert von diesem Schritt von Donald Trump oder sehen die eher auch die Risiken und Gefahren?
Also sagen wir es so, Herr Weidemann, die Mahner sind ganz sicher in der Unterzahl momentan in Israel und die nachdenklichen Stimmen, die gibt es auch, aber es sind derer nicht so viele, beziehungsweise sie sind nicht so laut. Fangen wir mal mit der Opposition an. Da ist das eigentlich über alle Grenzen hinweg, mit Ausnahme natürlich der arabischen Parteien in der Knesset, ist es begrüßt worden, dass Jerusalem nun eben anerkannt wurde von den USA als Israels Hauptstadt. Es gab dann zum Beispiel natürlich schon Leute, die auch gesagt haben, aber wir müssen abwarten, was jetzt passiert. Zum Beispiel Tzipi Livni, die ehemalige Außenministerin Israels und jetzige Oppositionspolitikerin, sie hat eben davor gewarnt, dass es jetzt zur Gewalt kommen könnte. Ein nationaler Sicherheitsberater Israels, ein ehemaliger, hat auch gesagt, es kann sein, dass wir uns auf internationaler Ebene diplomatisch damit weiter isolieren, dass unser Verhältnis zu den arabischen Nachbarstaaten immer noch schlechter wird. Also diese Stimmen gibt es, aber es überwiegt schon. Das kann man sagen, große Freude.
Nun haben die USA ja auch immer versucht oder sich selbst auch dargestellt als Vermittler in diesem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bzw. auch den arabischen Staaten. Thorsten Teichmann in Washington, ist diese Vermittlerrolle jetzt durch die Trumpsche Entscheidung endgültig dahin oder gibt es da noch eine Chance, das Vertrauen auch der arabischen Seite wiederzugewinnen?
Ich glaube, es war ein falsches Bild. Die USA waren immer in einer Zwitterrolle. Auf der einen Seite eben das, was Sie gesagt haben, hat man so getan, als würde man Vermittler sein mit der Außenpolitik. Gleichzeitig war es aber immer strategisches Interesse, dass die Außenpolitik an der Seite Israels steht. Und das konnte die Außenpolitik nicht durchhalten. Und am Ende des Tages war strategisch immer wichtig, Verbündeter zu sein Israels. Und das setzt Trump mit seiner Entscheidung der Anerkennung jetzt nur fort. Ich sehe den Bruch in der US-Außenpolitik nicht, sondern ich sehe das als eine Fortsetzung der bisherigen Politik.
Interessant war ja auch, gerade in den letzten Wochen und Monaten haben sich Hamas und Fatah ein wenig angenähert. Tim Asman, ist denn das jetzt eigentlich der Schritt von Trump wirklich auch ein Schritt, der dazu führt, dass sich beide Seiten noch einiger sind jetzt im Widerstand gegen diese Politik? Oder muss man eher befürchten, dass es da wieder Falken gegen Tauben gibt auf der palästinensischen Seite?
Ich rechne eher mit einem vorübergehenden Burgfrieden, sagen wir mal. Also der Feind meines Feindes ist mein Freund sozusagen. Hamas und Fatah waren zuletzt gar nicht mehr so einig. Es gab massive Schwierigkeiten auf dem Weg, auf dem angeblich gemeinsamen Weg dieses Versöhnungsprozesses. Da merkte man eben, dass es doch zwei politische Kräfte sind, die jeweils andere Kraft eigentlich gar nicht akzeptieren und mit ihr kooperieren wollen. Nun aber, nach der Ankündigung Donald Trumps, kamen von beiden Seiten Signale in die jeweils andere Richtung. Ja, wir müssen zusammenarbeiten, wir brauchen jetzt palästinensische Geschlossenheit. Also ich rechne damit, dass dieser Versöhnungsprozess da jetzt zumindest mal wieder etwas Solidität oder Stabilität erfährt zwischen den beiden Gruppen.
Und noch eine kurze Bemerkung über die US-Verbündeten im arabischen Raum, also Saudi-Arabien und Katar zum Beispiel.
Nun, Saudi-Arabien und Katar kann man ja momentan eigentlich gar nicht in einem Atemzug nennen. Sicherlich hat sich Israel hier, hat das Verhältnis sicherlich nicht verbessert zu diesen Staaten. Was jetzt die Hamas und die Fatah angeht, haben die da völlig unterschiedliche Beziehungen. Katar und die Hamas waren mal Partner, sind das momentan nicht, weil Katar ja gerade außenpolitisch ganz andere Sorgen hat.
Der Themenabend auf NDR Info. Wir diskutieren über das Tauziehen um Jerusalem und die Frage, verschärft US-Präsident Donald Trump den Konflikt im Nahen Osten? Jetzt gleich die Nachrichten hier auf NDR Info und dann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Wort. Was denken Sie über Trumps Vorstoß und über die Zukunft Israels und der Palästinenser? Rufen Sie uns an. Ab sofort unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 44 1777, 08000 44 1777, oder Sie schicken uns eine E-Mail über unsere Internetseite ndr.de/redezeit.
NDR Info. Themenabend.
Tauziehen um Jerusalem, verschärft US-Präsident Donald Trump den Konflikt im Nahen Osten? Das ist unser Thema heute Abend. In der halben Stunde vor den Nachrichten haben wir Sie mitgenommen nach Jerusalem in einem Feature über das Leben und die Menschen dort. Zudem haben uns unsere Korrespondenten in Washington und Tel Aviv über die Auswirkungen des überraschenden Schritts von Donald Trump kurz informiert. Und jetzt sind Sie am Zuge, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie uns an 08000 44 1777 08 3 die 0 44 1 3 die 7. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Sagen Sie uns Ihre Meinung, machen Sie mit bei unserem Themenabend. Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Die USA erkennen Jerusalem als Israels Hauptstadt an. Vanessa Klobis hat Menschen auf der Straße gefragt. Betrachten Sie Trumps Ankündigung als Provokation?
Er geht einen Sonderweg, nicht? Man sieht ja, in Europa ist man sich einig, in anderen Ländern auch, also das sollte man eigentlich nicht machen, dass man praktisch Jerusalem wählt, sondern man soll das erstmal so belassen und die Leute fragen, ob sie damit überhaupt einverstanden sind.
Er modelt ja alles um, der Trump, und der bedroht den Weltfrieden.
Im schlimmsten Falle könnte es zum Krieg kommen, ja. Wenn keiner ruhig dabei bleibt und überlegt handelt, dann kann es schlimm werden.
Da würde er halt dadurch schon ganz klar Stellung beziehen, was denn die Neutralität der USA, die ja eh schon nicht so hundertprozentig gegeben ist, noch weiter reduziert.
Ich glaube, dass es natürlich keine gute Sache ist und mal wieder eine Provokation seinerseits. Also das ist das, was er ja schon die ganze Zeit tut, nichts wissen und ganz viel schüren. Und natürlich finde ich das nicht gut.
Naja, er gibt aber zu verstehen, dass er mit der bisherigen Situation in Palästina nicht einverstanden ist und demzufolge eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt. Und jetzt eben durch die Verlagerung nach Jerusalem eben Herrn Netanyahu unterstützt.
Also er provoziert und Jerusalem ist im Moment relativ ruhig und ich fürchte, das wird anders werden.
Ein Stimmungsbild von der Straße, aufgezeichnet von Vanessa Klobis. Unsere Korrespondenten in Tel Aviv und Washington, die Sie auch schon vor den Nachrichten gehört haben, Tim Assmann und Thorsten Teichmann, die stehen uns auch für die Diskussion in der kommenden knappen Stunde weiter zur Verfügung. Außerdem begrüße ich bei mir im Studio Dr. Margret Johansen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie ist Politologin mit dem Schwerpunkt Nahost am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Frau Johansen, ursprünglich, also bis zum Sechstagekrieg, da war Jerusalem in einen jüdischen West- und einen arabischen Ostteil aufgeteilt. Hat Trump die Rückkehr zu diesem ursprünglichen Zustand eigentlich jetzt endgültig unmöglich gemacht und damit ja auch die seit Jahrzehnten als Lösung angedachte Zwei-Staaten-Lösung?
Also ich glaube, dass Trump das nicht reversibel rückgängig gemacht hat oder auch machen will oder dass irgendjemand das könnte. Denn in der Tat ist es so, im West-Jerusalem leben weiterhin so gut wie keine Palästinenser, aber in Ost-Jerusalem liegt eine große Zahl von jüdischen Israelis, 200.000 etwa. Und das sind Siedler, wenn man so will, die leben in ihren eigenen Stadtteilen. Das heißt, Jerusalem ist im Grunde genommen zweifach geteilt zwischen Ost und West und dann nochmal im Osten zwischen den israelisch-jüdischen Wohnsiedlungen und den palästinensischen Quartieren. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man die jüdische Bevölkerung des Ost-Jerusalems, des besetzten Ost-Jerusalems, zurückschickt, zurückzwingt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern ist es so, dass man für Jerusalem eine andere Lösung finden muss als die des gesamten Territoriums, denke ich. Wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung will, kann man trotzdem Jerusalem als eine gemeinsame Hauptstadt konzipieren.
Das heißt aber, Trumps Schritt könnte sogar hier etwas auch positiv anstoßen?
Nein, das glaube ich nicht. Diese Lösung, die muss man auf dem Verhandlungswege erreichen. Dazu gehört sehr viel Vertrauensbildung. Und diese Entscheidung von Trump war nicht vertrauensbildend, sondern war, so wird sie von den Palästinensern jedenfalls wahrgenommen, eine einseitige, eine Bestätigung des israelischen Standpunkts. Der israelische Standpunkt ist der, dass das gesamte Jerusalem, West und Ost, die unteilbar ewige Hauptstadt Israels ist. Damit wäre ein Frieden mit den Palästinensern auf dem Wege, den ich eben kurz angetippt habe, nämlich eine geteilte, im Sinne von Sharing, geteilte Hauptstadt, wäre nicht machbar.
Wir haben einen Hörer, der uns eine Mail geschickt hat und seine Meinung über den Schritt von Donald Trump hier auch uns vermittelt. Das ist Ludger Gaillard oder Gaillard. Er schreibt, da residiert ein politischer Pyromane im Weißen Haus. Welcher Irrsinn hat Trump da geritten? Sind vordergründige innenpolitische Ablenkungsmanöver bei Trump maßgeblich, also etwa die Russland-Connection? Jedenfalls der totale, unverantwortliche Leichtsinn aus Sicht von Herrn Gaillard. Wer auch nur etwas mit den Gefahrenlagen in Nahost vertraut ist, muss um Fassung ringen. Auch nicht die Spur einer politischen Vernunft ist zu erkennen. Selbst Israel nutzt aufs Ganze betrachtet die angekündigte Botschaftsverlegung der USA nach Jerusalem nicht, da eine langfristige, ernsthafte Instabilität der Lage, eine erneute Intifada droht. Friedensprozess und Zwei-Staaten-Lösung AD. Das also eine Mail, die Sie auch schicken können über unsere Internetseite, also ndr.de/redezeit. Oder Sie können uns auch anrufen und an der Sendung teilnehmen, 08000 441777. Diese sehr negative Einschätzung, auch was die Zukunft Israels angeht, Tim Aßmann in Tel Aviv, ist das ein Aspekt, der in Israel auch betrachtet wird, oder hat man da eine völlig andere Einschätzung der Folgen von Trumps Schritt?
Nein, es gibt natürlich auch in Israel Stimmen, die sagen, könnte der Preis, den wir möglicherweise für diese Anerkennung, für dieses Signal aus Washington zahlen, könnte dieser Preis am Ende des Tages für Israel vielleicht zu hoch werden. Stichwort eine Welle der Gewalt, die ja viele befürchten momentan. Also da hört man natürlich auch in Israel, sowohl auf der politischen Ebene als auch von den Leuten, wenn man sich mit ihnen unterhält, schon natürlich auch die Sorgen heraus. Aber es freuen sich natürlich auch die meisten Israelis sehr eben über diese Unterstützung aus Washington. Auch das muss man sagen. Und dann gibt es natürlich eben auch Leute, die sagen, was macht das jetzt mit Israel im gesamten Umfeld, also im Verhältnis zu anderen Staaten, natürlich zu den Europäern, aber vor allem eben auch zu den arabischen Nachbarstaaten. Donald Trump wollte ja eigentlich einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern vermitteln. Und das sollte eben unter anderem auch geschehen unter enger Einbindung der anderen arabischen Staaten. Trump wollte diese Partnerschaften auch aus anderen Gründen und auch auf anderen Ebenen festigen. Und all das steht jetzt natürlich durch diese Jerusalem-Entscheidung in Frage. Auch darüber wird hier in Israel diskutiert.
Elvora Ovschinnikov, entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Namen vielleicht falsch ausspreche, aus Uelzen ist am Telefon. Elvira, okay, das ist mir hier falsch vermittelt worden. Entschuldigen Sie. Aber Sie haben auch eine Meinung zu Trumps Entscheidung und den Folgen. Und die ist wie?
Ja, also, als bekennender Christ bin ich auch ein Stück weit Jude. Abraham, Isaac und Israel. Selbstverständlich finde ich das sehr gut, dass US-Präsident Trump diese Entscheidung getroffen hat hinsichtlich unserer Regierenden bzw. unserer Politiker, muss ich mich im Grund und Boden schämen. Denn das ist doch die Höhe. Was wir früher gemacht haben, wir Deutschen, das muss man doch nicht nochmal wieder erwähnen. Offensichtlich, wir haben die Pflicht, an der Seite Israels zu stehen. Das ist meine Meinung.
Frau Ovschinnikov, was nehmen Sie denn an, was politisch jetzt in der nächsten Zeit passieren wird? Haben Sie da keine Befürchtungen, dass die Krise verschärft wird?
Also, ja und nein. Also, das ist geistlich zu erklären. In der Bibel steht da etwas drüber. Abraham, also der Herrgott hat zu Abraham halt gesagt, wer dich segnet, den werde ich segnen. Natürlich gehört da auch eine Portion Mut dazu. Und da diese Aussagen bzw. Dabei an der Fahne zu bleiben. Aber natürlich ist das in dieser Weise, Art und Weise, wäre das gut. Hm. Auf andere Art und Weise, ja, man muss es natürlich vorsichtig angehen. Das ist meine Meinung.
Frau Ovschinnikow, diese sehr fundamental christliche Bewertung von politischen Vorgängen, auch speziell was Israel angeht, das ist ja eine, die, glaube ich, auch in den USA durchaus häufig ist. Thorsten Teichmann in Washington. Gibt es Reaktionen aus dem, ich sag mal, Bible Belt in den USA von Politikern, die dieser christlichen Bewegung sehr nahe stehen auf die Trump'sche Entscheidung?
Ja, genau das, was Frau Ovschinnikow gerade geschildert hat, aus einer christlichen Sicht, aus einer tief religiösen Sicht und einer evangelikalen Sicht, ist das genau das, was Trump unterstützt und womöglich auch eines seiner Motive, denn er hatte im Wahlkampf ja versprochen, einen Schritt zu tun, nämlich die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Soweit ist er jetzt nicht gegangen. Das ist nur eine Ankündigung, dass irgendwann einmal die Botschaft verlegt werden kann. Aber er hat eben diese Anerkennung Jerusalems durchgesetzt mit Einschränkungen. Er spricht ja nicht von der gesamten Stadt, sondern er sagt, über die Souveränität Israels, über Jerusalem sei damit noch nichts gesagt. Aber es wird eben von dieser Seite, von einer religiösen Sicht auf den ganzen Konflikt und nicht von einer politischen, wird das Ganze durchaus begrüßt.
Peter Freudenthal aus Hamburg, auch er hat uns angerufen, 08000 441777, die Nummer. Schönen guten Abend, Herr Freudenthal.
Ja, guten Abend in die Runde. Also nur ganz kurz geantwortet auf die Vorrednerin. Ich zitiere Sibylle Bedford, die hat in etwa gesagt, in einem ihrer Romane, neues Unrecht kann altes nicht wieder gut machen. Wenn wir uns also ständig auf den Holocaust berufen und sagen, die Sicherheit Israels sei Staatsräson, auch unter den gegebenen Umständen, das heißt, auch unter den Bedingungen des fortwährenden Siedlungsbaus, dann halte ich das eben nicht für richtig. Aber generell wollte ich sagen, wenn gesagt wird, die Friedensverhandlung oder der Friedensprozess wird gefährdet durch die Entscheidung von Trump, dann ist meine Meinung doch, dass die Entscheidung von Trump jetzt für Jerusalem als Botschaftsstandort genau in die Linie der amerikanischen Nahostpolitik passt und insofern überhaupt kein Wendepunkt oder so etwas ist.
Eine konsequente Fortsetzung, würden Sie sagen, der bisherigen US-Politik? Oder?
Ja. Denn es hat ja wirkliche und ernsthafte Friedensverhandlungen aus meiner Sicht nie gegeben. Die Osloer Verträge, die herangezogen werden und die sicherlich der Höhepunkt der Bemühungen waren, haben den Siedlungsbau zum Beispiel nicht einmal erwähnt. Der Siedlungsbau ging auch unbegrenzt weiter nach Abschluss dieser Verträge, nach Verteilung der Friedensnobelpreise. Und auch Isaac Rabin hat den Siedlungsbau ja nicht gestoppt. Und als der Osloer Prozess endgültig begraben wurde, hat Bill Clinton gesagt, dass diese endgültigen Verhandlungen zwischen Isaac Barak und Yasser Arafat gescheitert sind, sei ausschließlich Schuld der Palästinenser gewesen. Das wiederum war meines Erachtens ein Blankoschein für Israel, zwar ab und zu verhandeln, aber im Übrigen den Siedlungsbau weiterzuführen. Hm. Wofür ich im Übrigen, damit wir uns klar verstehen, volles Verständnis habe. Hm. Israel ist ein kleiner Staat. Der Zionismus ist entstanden aufgrund der Verfolgung in Europa. Im 19. Jahrhundert in Russland hauptsächlich und in osteuropäischen Ländern. Dann kam die Nazi-Zeit und dafür muss man volles Verständnis haben.
Herr Freudenthal,
für die Gesamtsituation ist
glaube ich,
ist verhängnisvoll.
Ja, die Botschaft ist, glaube ich, angekommen. Ich würde aber ganz gerne noch mal auf die erste Bemerkung, die Sie gemacht haben, die besondere Verantwortung Deutschlands und möglicherweise auch Europas und unseren Gast Margret Johansen fragen, wie sollte denn Deutschland, wie sollte Brüssel eigentlich reagieren auf diesen Schritt Trumps? Denn unbestritten ist ja, dass Deutschland ein besonderes Verhältnis zu Israel hat.
Ja, das hat Deutschland und das hat Deutschland auch zu Recht. Aber das muss nicht bedeuten, dass jeder Schritt, den Israel tut, im, sagen wir mal, wohlverstandenen Interesse Israels ist. Ich teile zum Beispiel nicht, dass Israel, weil es ein kleiner Staat ist, mehr oder weniger gezwungen ist, im besetzten Land zu siedeln. Das sehe ich nicht so. Israel ist damit gedient, in Frieden zu leben als Staat. Und eine Vermengung von geistlichen und nationalistischen Motiven ist ein giftiger Cocktail. Frau Ovschinnikow hat angesprochen, sie hat zitiert, Abraham, Isaak. Ich habe gerade kürzlich in einem Konzert gesungen, wo genau diese Worte vorkommen. Das ist die Weihnachtsmusik, die im Barock komponiert wurde. Und das war ausschließlich geistlich und nicht verbunden mit nationalistischen Ambitionen. Und genau diese Verbindung ist hochproblematisch. Und wenn Deutschland sich bemüht, seinen Partner Israel dazu zu bewegen, in seinem eigenen, seinem ureigensten Interesse einer Lösung des Konfliktes nicht im Wege zu stehen, dann verhält sich Deutschland nicht so, wie als trete es in die Fußstapfen des Nationalsozialismus, sondern handelt in einem Sinne, der voraussetzt, dass eine Aussöhnung mit den Palästinensern, die genauso das Recht haben, dort zu leben, in dieser Region, wie Israel, dass das im langfristigen Interesse Israels ist. Es ist auch im langfristigen Interesse des Zionismus. Der Zionismus, der davon ausgeht, und zwar der demokratische Zionismus, Israel als demokratischer und als jüdischer Staat, muss ein Interesse daran haben, nicht auf Dauer ein fremdes Volk zu beherrschen. Denn dann wird der demokratische Charakter in Frage gestellt und dann ist es auch für westliche Demokratien zunehmend schwierig,
Israel zu unterstützen. Kann man also sagen, dass zum Beispiel die Kritik, die Angela Merkel ja offen geäußert hat an dem Schritt Trumps und der Reaktion in Israel, auch das würden Sie vor dem Hintergrund auch als berechtigt und sinnvoll ansehen?
Das sehe ich als berechtigt an. Es stellt sich dann immer noch die Frage, was man sonst noch tun kann. Aber sprechen ist ja auch tun. Und es ist ein klares Signal gewesen. Und ich kenne keinen europäischen Staat, der dem widersprochen hätte. Und es gibt ja einige kleine Schritte auch aus der Europäischen Union, zum Beispiel die Nichtanerkennung der Siedlungen als israelisches Territorium. Und damit genießen diese Produkte aus den Siedlungen zum Beispiel auch nicht die Zollprivilegien, die aus dem Assoziierungsabkommen für die Produkte aus dem Kernland Israels stammen. Es gibt so einige wenige Schritte, mit denen die Europäische Union ihre rechtlichen oder völkerrechtlichen Prinzipien hochhält. Das ist schwach, aber es ist immerhin etwas, es ist auch ein Signal.
Wir haben relativ viele Hörer, deswegen wollen wir jetzt auch die Nächste zu Wort kommen lassen. Ruth Wielinski aus Husum. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Meinung zum Schritt von Donald Trump?
Also meine Meinung ist ganz klar von der Dame, die zuerst auch vorhin gesprochen hat. Ich habe den Namen vergessen. Ich finde das völlig in Ordnung, weil man muss ja mal klar sehen, Jerusalem war schon vor Tausenden von Jahren die Hauptstadt der Juden und da gab es noch nicht mal einen Moslem. Und jemand hat die Osloer Verträge erwähnt und da darf man nicht vergessen, dass doch die Palästinenser eigentlich hätten auch sollen Israel als Staat anerkennen. Und das ist nie geschehen. Und so wie ich das mitbekommen habe, ich bin jetzt gestern zufällig aus Jerusalem zurückgekommen. Also ich war da 2 Wochen auf Urlaub und auch ich glaube an Jesus. Und wer Jerusalem segnet, der wird gesegnet. Und ich habe dort mit Arabern gesprochen, die israelische Staatsbürger sind. Und ich habe keinen getroffen, der darüber nicht froh war, weil sie mir alle erklärt haben, unter palästinensischer Herrschaft würden sie viel mehr unterdrückt werden. Das war Zitat jetzt von einem, der Taxifahrer auch war. Und also es war wirklich ein sehr interessanter Besuch in Israel jetzt, gerade in Jerusalem. Und man hat am Damaskus-Tor schon vor 2-3 Tagen gemerkt, es wird angespannt, die Lage, sage ich mal so. Weil da schon ja im Raum war, Mensch, Trump wird erst anerkennen, wird erst nicht tun. Und mit den Siedlungen habe ich nur eine kurze Sache zu sagen. Wie soll ich sagen, wenn da kein Jude mehr wohnen soll, dann ist das doch eine ethnische Säuberung sondersgleichen, oder?
Und
In Israel selbst ist ja ein Viertel der Bevölkerung oder ein Fünftel vielleicht auch arabische Herkunft, also Moslems oder, ne? Und die wohnen da ja auch.
Frau Aßmann, Frau Wielinski, Sie haben einen, glaube ich, sehr wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich die Nichtanerkennung des Existenzrechts Israels durch die palästinensischen Organisationen und Bewegungen. Tim Aßmann, unser Hörfunkkorrespondent in Tel Aviv. Was glauben Sie, wie viel Einfluss hat diese dauerhafte Weigerung auf die Entscheidung von Trump eigentlich gehabt?
Nun, man muss natürlich sagen, dass es hier nicht so ist, dass alle Palästinenser das Existenzrecht Israels nicht anerkennen würden. Die Fatah hat das vor langer Zeit getan. Also das kann man hier jetzt so, finde ich, nicht ins Feld führen. Es ist die Hamas, die das nicht tut. Es sind also auch nicht alle Palästinenser. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein zentrales Momentum bei Donald Trump war. Das können wir dann auch den Kollegen in Washington nochmal fragen. Sondern ich glaube, es ging hier tatsächlich in allererster Linie um die Erfüllung eines Wahlkampfversprechens. Mhm. Was man, glaube ich, immer auch bedenken muss, wenn man die Palästinenser hier betrachtet, ist, dass eben die Leute, die im Westjordanland leben, die palästinensische Bevölkerung dort, unter israelischer Besatzung leben. Und diesen Begriff, denke ich, sollte man in die Debatte auch einführen. Und man sollte dann eben auch wissen, dass das natürlich auch ein zentraler Grund dafür ist, dass es immer wieder zu Gewalt kommt. Dass es zu Gewalt im vergangenen Sommer kam und dass es eben auch regelmäßig ansonsten Auseinandersetzungen und Ausschreitungen gibt.
Wir haben diese Bilder ja auch heute wieder gesehen, wobei sich tatsächlich die Frage stellt, die Frau Wielinski jetzt in den Raum gestellt hat, dass es möglicherweise auch Palästinensern, die im Kern Israel leben, möglicherweise wirtschaftlich auch viel besser geht. Gibt es da auch sowas wie eine Sympathie von Teilen der Palästinenser für die israelische Haltung oder ist das tatsächlich rein wirtschaftlich motiviert dann?
Also ich denke, es gibt schon von palästinensischer Seite eben auch viel Verständnis, sicherlich für die grundsätzlichen israelischen Bedürfnisse. Also zur wirtschaftlichen Sage kann ich da jetzt wenig sagen, aber vor allem natürlich auch zum israelischen Sicherheitsbedürfnis. Das wird von palästinensischer Seite schon auch anerkannt. Aber umgekehrt haben eben die Palästinenser auch ein Freiheitsbedürfnis. Und ich glaube, dass das grundsätzliche Problem, das da zu sehen ist momentan, ist, dass beide Seiten eben wenig Verständnis haben für das Bedürfnis des anderen, wenn es eben darum geht, die eigenen Wünsche und Ansprüche durchzusetzen. Das palästinensische Freiheitsbedürfnis auf der einen Seite und das israelische Sicherheitsbedürfnis auf der anderen.
08000 441777, Ihre Telefonnummer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich an unserer Diskussion beteiligen wollen heute Abend. Das hat zum Beispiel getan und angewählt Samuel Zieniewicz aus Hamburg. Diesmal habe ich den Namen hoffentlich richtig getroffen.
Gar kein Problem, der ist auch noch länger.
Wie bewerten Sie den Schritt von Donald Trump?
Also ich sehe das einfach nur als eine wiederkehrende Provokation, um seine Popularität in dem Land aufrechtzuerhalten, immer wieder Mainstream drin zu sein. Das ist wohl irgendwie eine Art Strategie von ihm, seine Popularität einfach auf dem hohen Spiegel zu halten. Und meiner Meinung nach ist es einfach so, dass diese Debatte um diese Anerkennung, also um diese Teilung und diese Anerkennung dieser Stadt überhaupt nicht ausschlaggebend ist, sondern das sind ganz andere Probleme, die die Palästinenser betreffen. Und darüber sich jetzt zu unterhalten, dass eine Stadt anerkannt wird, das ist meiner Meinung nach Doppelmoral und von Trump einfach nur eine Art Provokation, um einfach wieder irgendwo Schlagzeilen zu machen, wie die AfD oder wie andere Rechtspopulisten, die sich jetzt momentan in der westlichen Welt so durchsetzen. Und das ist einfach so eine Art und Weise, ja, da einfach anzukommen und einfach wieder im Mainstream zu sein, wieder im Gespräch zu sein. Und mehr ist das eigentlich auch nicht.
Ich frage mal unseren Korrespondenten Thorsten Teichmann in Washington, wie viel innenpolitische Motivation steckt hinter dem Schritt von Donald Trump? Es gibt auch Hörer, die geschrieben haben, dass er vielleicht auch nur ablenken möchte, ganz gerne von der Russland-Affäre. Spielt das auch eine Rolle?
Ablenken vielleicht nicht so sehr, aber natürlich hatte er eben im Wahlkampf versprochen, die Botschaft zu verlegen und jetzt war die Zeit gekommen, in der er entscheiden musste, ob er die Botschaft verlegt oder ob er eben eine Erklärung unterschreibt, die einen Umzug der Botschaft um weitere 6 Monate hinauszögert. Diese Erklärung wird Donald Trump unterschreiben oder hat er bereits unterschrieben? Und dann ist die Frage, wie man das Ganze verpackt. Und da geht es nur um innenpolitische Gesichtspunkte. Also er hat erklärt, Jerusalem wird anerkannt und er schickt also ein Ingenieurs- und Architekten Architektenteam nach Jerusalem, dass da einen Standort für eine Botschaft suchen soll. Und das kann 3 bis 4 Jahre dauern. Da geht es wirklich darum, der eigenen Basis zu sagen, dass er jemand anders ist. Samuel hat das ja auch gerade angesprochen. Er versucht klarzumachen, dass er anders ist als seine Vorgänger, dass er das alles anders macht. Er hat gestern gesagt, seine Vorgänger waren nicht in der Lage zu liefern. Er ist der Präsident, der liefert. Das ist ihm ganz wichtig. Das ist ein persönliches Moment. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, und das geht um die Strategie. Die Strategie von der USA war immer, ein Verbündeter Israels zu sein, seit 1967. Und das ist eine politische Strategie für den gesamten Nahen Osten. Und die setzt Donald Trump im Grunde fort. Dieser Vorschlag, Jerusalem anzuerkennen, ist ja jetzt nicht von ihm gekommen, sondern das haben ihm McMaster und Stabschef Kelly vorgelegt. Er hatte die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Vorschlägen auszusuchen. Das hatte sein nationaler Sicherheitsberater am vergangenen Wochenende auch im Fernsehen so erklärt. Und er hat diesen gewählt, weil er eben deutlich macht, wir stehen an der Seite Israels und wir brauchen Israel als Verbündeten im selbsterklärten Kampf gegen Iran. Denn das ist das eigentliche Ziel von Donald Trump und seiner gegenwärtigen Administration. Der Feind im Nahen Osten heißt Iran. Iran strebt dort nach einer, so sagen es die Amerikaner, Vormachtstellung. Zumindest ist Iran aufstrebend, hat Einfluss mittlerweile in Syrien, auch im Libanon, im Irak. Und die Amerikaner fragen sich, wo der eigene Einfluss bleibt. Und hier sind eben Israel und dann im zweiten Schritt Saudi-Arabien sehr wichtig. Und die Kalkulation ist, dass eine Anerkennung Jerusalems mit dem Zusatz, dass die Grenzen damit nicht geklärt sind, dass man sich weiter um 2 Staaten kümmern möchte, dass diese Anerkennung keine große Eskalation bedeutet, zum Beispiel auch nicht mit arabischen Partnern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien.
Mit anderen Worten, kurz zusammengefasst, er hätte diese Entscheidung auch getroffen, wenn diese innenpolitische Debatte um die Russland-Kontakte seiner Stabsmitglieder nicht so hochgekocht wäre.
Genau, weil ich der Meinung bin, das wichtigere Datum war diese Unterschrift unter die Erklärung, dass die Botschaft auch in den nächsten 6 Monaten nicht umziehe. Und diese Erklärung muss man in irgendeiner Form ummodeln, kaschieren, damit es nicht so aussieht, als würde er alles so machen wie seine Vorgänger.
Angerufen hat uns auch Frau Ethel Röpke aus Bremen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich würde noch mal einen ganz anderen Aspekt da reinbringen. Und zwar, so wie ich das verfolgt habe, hat Donald Trump mit dem Argument argumentiert, dass Jerusalem seit 3000 Jahren den Juden gehören würde und wegen Ursprungsrecht. Und dann würde ich aber auf der gleichen Seite nochmal den gleichen Aspekt betrachten, und zwar die Urbevölkerung der USA. Im Moment hat er wohl einige Naturschutzgebiete oder will die zerstören und Ressourcen rausbuddeln und so weiter. Und dort gibt es Naturvölker, die dort ihre heiligen Stätten haben, die noch viel, 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 auch, ich meine, 3000 Jahre vielleicht, ich weiß es nicht, aber das wäre die andere Sicht. Also im eigenen Land, er betont es ja immer, dass er für das eigene Land da ist und die Urbevölkerung. Aber da, das wäre der gleiche Aspekt, meiner Meinung nach, wenn man das richtig betrachtet.
Würden Sie auch eine Parallele ziehen, also zu dem Recht sozusagen der Juden auf ihren Staat und ihre Besiedlung der Gebiete, zu dem, was jetzt die amerikanische Indianerbevölkerung dann nicht gewährt bekommt? Oder verstehe ich Sie da jetzt falsch?
Ich wollte das jetzt einfach erstmal nur so stehen lassen, weil es gibt ja ganz viele Gebiete auf der ganzen Welt, die ursprünglich mal irgendwelchen anderen Völkern gehört haben und die dann jeder den Anspruch haben könnten, wir haben ursprünglich hier gelebt, Armenier, also es gibt unzählige Völker, aber der Stand, man muss von dem, denke ich mal, von dem Stand ausgehen, wie er ist. Und ich wollte diesen wichtigen Aspekt aber auch reinbringen mit den Indios, die ja eigentlich Urbevölkerung sind, die weder das ist ein anderer Fall, ich weiß, aber trotzdem möchte ich einfach diesen Gedanken mal hineinbringen. Er zerstört damit ja die Kulturstätten dieser Ureinwohner, dieser eigentlichen Bewohner dieses Landes.
Ein Aspekt, Frau Röpke, den wir möglicherweise auch in einer anderen Redezeitsendung nochmal aufgreifen. Wir wollen aber versuchen, bei Israel zu bleiben. Margret Johansen, die hier ja am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg sich mit Nahostpolitik vor allen Dingen sehr stark beschäftigt. Wie ist das moralisch einzuschätzen von Donald Trump, was er da tut, auch mit Blick zum Beispiel auf das, was Frau Röpke gerade gesagt hat?
Ja, was Frau Röpke gesagt hat, ich kann dem zustimmen. Ich glaube, wenn man anfängt, Politik zu gestalten nach dem Prinzip, ich war hier zuerst, das ist ein Rezept für Krieg, und zwar überall. Ich könnte zum Beispiel sagen, Jerusalem war nicht immer jüdisch, es war kanaanitisch und es wurde erobert von den Hebräern. Und ich könnte ganz viel über diese Geschichte erzählen. Ich will nur sagen, es ist nicht zielführend, den Finger zu heben und zu sagen, ich war vor dir da, darum musst du gehen oder so etwas, sondern wir haben eine Situation jetzt in Jerusalem, wo wir in Ostjerusalem, das ja erweitert worden ist durch große Teile der Westbank, ist ja nicht mehr das kleine Ostjerusalem, was 1967 bei der Eroberung existierte. In diesem Gebiet leben beide Bevölkerungen und man wird miteinander leben müssen. Auch im, es kann mir auch gut vorstellen, dass man, und es gibt diese Pläne ja, dass man im besetzten Westjordanland ebenfalls eine Art von Landtausch vornimmt in den großen Siedlungen, wo viele israelische Juden leben, dass die dort weiterhin leben können und andere Gebiete im Austausch dafür Palästinenser bekommen. Man kann sich auch vorstellen, dass diese Grenzen überhaupt nicht mehr verhindern, dass Menschen von Ost nach West oder von West nach Ost gehen, sondern dass das durchlässige Grenzen sind. Man kann sich Staatsbürgerschaften vorstellen, die gar nicht am Territorium hängen, sondern die an den einzelnen Menschen hängen. Es gibt ganz viele Pläne und Überlegungen, wie man eine Konföderation gestalten könnte, dass man dieses kleine Territorium, so groß wie Mecklenburg-Vorpommern insgesamt, Israel und die besetzten Gebiete, dass man das säuberlich wieder clean klinisch auftrennt. Ja, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist unzivilisiert und das ist auch nicht erforderlich. Es ist allerdings so, dass man, wenn man einen gemeinsamen Staat, wie auch immer die Bedingungen dafür gestaltet werden, oder auch eine Zwei-Staaten-Lösung, die dann aber gemeinsame, wie Jerusalem, gemeinsame Verwaltungen in bestimmten Gebieten eben installiert, weil es eine völlig verschränkte Bevölkerung ist und Leute sozusagen zu entfernen dort mit Gewalt, das ist tatsächlich so etwas wie eine Säuberung von beiden Seiten. Ich halte das nicht für zwingend. Ich weiß aber auch, dass zurzeit in der internationalen Politik das einzige Thema die Zwei-Staaten-Lösung ist. Wir wissen aber auch alle, dass die Bedingungen für die Zwei-Staaten-Lösung immer schlechter und schlechter und schlechter geworden sind. Dann muss man sich mal Gedanken machen darüber, über alternative Wege. Die kann man aber nur vielleicht sogar Zivilgesellschaft und auf jeden Fall gewaltfrei nur erreichen.
Tim Aßmann, unser Korrespondent in Tel Aviv, wir haben Ihr Feature vor 21 Uhr gehört und einer Ihrer Protagonisten dort hat gesagt, dass Jerusalem, und damit meint er sicherlich auch ganz Israel, das ist kein Schmelztiegel hier. Welche Chancen bestehen denn jenseits der Zwei-Staaten-Lösung, solche Lösungen anzustreben, wie Frau Johansen sie gerade skizziert hat?
Nun, es wird ja immer viel gesprochen von der sogenannten Einstaatenlösung. Das heißt, alle Gruppen, alle Bevölkerungsteile würden da miteinander zusammen in einem Staat leben. Aber da gibt es natürlich gewisse Schwierigkeiten. Es gibt eigentlich, wenn man sich dann in die Details nähert, wirklich ja, Probleme, die man eben so leicht nicht lösen kann. Also, wie würde denn dann dieser Staat aussehen, diese Einstaatenlösung? Entweder wäre das ein Land, das unseren eigenen demokratischen und rechtsstaatlichen Vorstellungen nicht entspricht, oder aber es wäre kein jüdisches Israel mehr, denn schon aus rein demografischen Gründen heraus wären dann die Mehrheit der Einwohner dieses Landes eben keine Juden mehr. Und das ist natürlich etwas, das Israel auf gar keinen Fall zulassen würde, dass Israel natürlich nicht akzeptieren will. Und deswegen, glaube ich, landen viele immer wieder bei der Zwei-Staaten-Lösung. Der UN-Generalsekretär hat es ja gestern Abend auch gesagt. Er hat gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist alternativlos, es gibt keinen Plan B. Und ich glaube, auch deswegen wird sie von so vielen immer noch wieder gebracht, versuchen sie voranzutreiben, deswegen, weil man keine andere Option sieht, auch wenn, Frau Johansen hat da völlig recht, momentan die Zwei-Staaten-Lösung in sehr, sehr weiter Ferne ist.
Welchen Einfluss hat denn die Trumpsche Entscheidung jetzt auf diese Diskussion?
Ja, Donald Trump hat ja sogar gesagt, er könne sich eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern weiter vorstellen, obwohl er genau quasi in der gleichen Rede etwas gesagt hat, dass sie eigentlich immer weiter in die Ferne rücken lässt. Ich glaube, die Palästinenser werden nun versuchen, nach anderen Vermittlern zu suchen. Frankreich ist da schon genannt worden, auch die Bundesrepublik genießt auf palästinensischer Seite großes Vertrauen. Aber ich sehe momentan auf israelischer Seite eigentlich keine große Bereitschaft, jetzt in Verhandlungen einzutreten. Ich bin mal gespannt, welche Wege Donald Trump jetzt wieder versucht einzuschlagen, denn offiziell will er ja immer diesen sogenannten ultimativen Deal zwischen Israelis und Palästinensern noch erreichen. Auch wenn momentan die palästinensische Seite, und zwar die Moderaten bis die radikalen Kräfte, alle sagen, dieser Mann ist als Vermittler für uns gescheitert.
Was meinen Sie, unsere Hörer? Wir fragen mal Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Auch er hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich habe zwei Punkte. Der erste, Trump ist ehrlich. Alle anderen US-Präsidenten und die gesamte westliche Welt hat sich bisher betrügerisch als Vermittler bezeichnet und gleichzeitig fast 70 Jahre verhindert, dass der UN-Teilungsplan von 1948 realisiert wurde und die Palästinenser auch ihren Staat erhalten. Zum Beispiel hatte Bill Clinton den Beinamen Botschafter Israels in Washington und Obama hat kurz vor seinem Amtsende nochmal 38,7 Milliarden für die nächsten 10 Jahre zusätzliche Militärhilfe zu den sowieso schon 3 Milliarden pro Jahr zugebilligt. Der zweite Punkt ist, dass Naftali Bennett, Schahs Partei und so weiter Groß-Israel in den biblischen Grenzen fordern. Im Alten Testament stehen sehr verschiedene biblische Grenzen von Groß-Israel, zum Beispiel vom Bach Ägyptens, also dem Nil, bis zum Euphrat, beziehungsweise vom Bach Ägyptens bis zum Ende der Welt. Netanyahu hat ja auch schon bei einer Sitzung der Knesset auf den Golanhöhen angekündigt, dass er die nie zurückgeben wird.
Herr Reifenberger, darf ich Sie noch mal kurz unterbrechen, weil ich ganz gerne eine Bemerkung von Ihnen am Anfang noch mal aufgreifen würde. Sie sagten, vor diesem Hintergrund sei Donald Trump ehrlich. Sagen Sie doch noch mal, worin unterscheidet er sich aus Ihrer Sicht von dem Präsidenten?
Weil die anderen immer von Verhandlungen gesprochen haben und Friedensprozess, der nie stattgefunden hat. Das wurde erfunden, der Friedensprozess. Es wurde Jared Kushner und Herr Friedman, der US-Botschafter in Israel, haben alle für die Siedlerparteien gespendet. Das ist wenigstens ehrlich. Die anderen haben 38,7 Milliarden. Obama, der hat praktisch Israel zur stärksten Militärmacht im ganzen Nahen und Mittleren Osten damit gemacht.
Thorsten Teichmann in Washington. Ist Donald Trump tatsächlich insofern eigentlich nur auf einer gleichen Linie wie seine Vorgänger und spricht das nur offener aus?
Auf einer gleichen Linie ist er nicht, aber er spricht etwas offen aus, nämlich die unbedingte Partnerschaft mit Israel. Und Herr Reifenberg hat recht. Wenn wir uns das in der Geschichte anschauen, warum es überhaupt zur Verhandlung gekommen ist, dann ist das zum Beispiel bei George Bush, dem Älteren, so, dass der im Spätsommer 1990, nach dem Überfall von Irak auf Kuwait, unbedingt arabische Partner im Krieg gegen Irak brauchte. Und diese arabischen Partner haben gesagt, ja, pass auf, wir stehen an deiner Seite, aber wir brauchen hier eine Nahostkonferenz. Und dem ist er nachgekommen. Als Bill Clinton dann Präsident geworden ist, da war er noch sehr jung, brauchte einen außenpolitischen Erfolg und ihm fielen sogenannten Geheimverhandlungen von Oslo in den Schoß. Er hat sie erkannt als Chance für einen Frieden in Nahost, hat das Ding nicht zu Ende verhandelt, sondern hat sofort gesagt, wir haben einen Erfolg und daraus wurden dann sozusagen der Friedensprozess, den es ja überhaupt nicht mehr gibt. Und wenn wir uns George Bush, den Jüngeren, anschauen, der dann auch wieder beim Krieg mit Irak die arabische Unterstützung brauchte für seine Luftwaffenbasen, auch da kam die Frage wieder auf, ja, dann brauchen wir aber wieder einen Fortgang im Nahostprozess und daraufhin kam es zur Roadmap. Das heißt, die Frage der Palästinenser interessiert uns in den USA, aber auch in Europa, da müssen wir uns ganz ehrlich machen, interessiert uns eigentlich nicht. Wir haben kein Interesse daran. Wir interessieren uns nicht für das Schicksal der Palästinenser, sondern wir haben strategische Überlegungen. Und die spielen eine größere Rolle. Und am Ende des Tages hat in den USA für die Politik der USA immer die bedeutendere Rolle gespielt, seit 1967 die Partnerschaft und das Verbündetsein mit Israel.
Margret Johansen, welche strategischen Interessen hat Deutschland, hat Europa?
Deutschland hat keine strategischen Interessen. Jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem die USA strategische Interessen haben. Die USA haben in der Tat seit 1967 sind sie auch der bedeutendste Waffenlieferant gewesen. Die USA haben aber niemals in irgendeiner Weise versucht, Vorstellungen zu formulieren, die sie dann Israel aufzwingen. Das ist ein Credo gewesen, dass man Israel nicht zwingen darf, weil es auch in Israel selber ein Potenzial an Gewalt gibt. Rabin ist ermordet worden für eine kühne Politik. Und dass die Amerikaner haben immer das Interesse daran gehabt, den Prozess aufrechtzuerhalten. Also das Image des Friedensprozesses. Aber sie haben nie materiell Forderungen gestellt, was zu geschehen hat. Und das ist im Grunde genommen auch vermutlich zwecklos. Und erst recht können das die Europäer nicht tun. Was die Europäer tun können, ist zu bedenken, dass sie wirtschaftlich eine viel höhere Bedeutung haben für Israel als umgekehrt. Der Warenverkehr zum Beispiel hin und zurück, Import und Export, für die Europäer ist das eine Petitesse. Für Israel ist es keine Petitesse.
Könnte also ein Druckmittel sein.
Es könnte ein Druckmittel sein. Das kann auch Trotzreaktionen hervorrufen. Das muss fein gehandhabt werden. Ich bin auch nicht so sicher, ob das wirklich klug ist. Ich halte also nach wie vor viel davon, von Gesprächen. Ich halte auch viel davon, dass man vielleicht einmal hoffen kann, dass es in Israel eine Regierung gibt, die eher eine Aussöhnung will. Ich kann mir vorstellen, dass man als Deutschland mal verweisen könnte auf Friedenspläne, wie zum Beispiel von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ja nicht irgendwer. Es gibt den saudischen Friedensplan von 2002, der im Grunde eine Zwei-Staaten-Lösung impliziert. Das heißt, die arabischen Staaten in der Region zu versammeln, um einen solchen Neuanfang, scheint mir auch vernünftig zu sein. Und da denke ich, dass Deutschland, das hat ja Beziehungen zu Saudi-Arabien, es liefert ihm zurzeit zum Beispiel Waffen, unter anderem feuert also einen Konflikt an im Jemen, mischt sich also in gewisser Weise, in negativer Weise ein, aber Deutschland kann sich auch in positiver Weise einmischen. Ich denke immer vor dem Hintergrund, dass man im Grunde genommen der Ansicht ist, dass dieser Staat Israel, der einen Teil seiner Existenz der Shoa verdankt, ein Teil wohlgemerkt, das war ja schon sehr früher ein Staatswerdungsprozess, ist beschleunigt worden durch die Shoa, und dass vor dieser Verantwortung man sensibel, aber dennoch deutlich völkerrechtliche und friedliche Koexistenz beinhaltende Worte unterstrichen von Maßnahmen, die den Rechtsstandpunkt Deutschlands und der Europäischen Union in Bezug auf Waren aus Siedlungen zum Beispiel aufrechterhalten.
Wir haben einen weiteren Hörer, der auch eine Meinung hat zum Konflikt. Holger Eichner aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich muss sagen, mir ist hier zum Heulen zumute. Die Palästinenser, die müssen doch dermaßen erschreckt sein, geschockt sein nach der Nachricht, was Trump verkündet hat. Und Israelis werden sich natürlich freuen. Und ich hoffe, dass die Israelis ihre Freude nicht zu sehr freien Lauf lassen, um den Palästinensern damit nicht noch irgendwie noch die Würde zu nehmen irgendwie. Es schön wäre es, wenn überall die Israelis zu den Palästinensern hingingen, auf sie zugingen mit offenen Armen und dann den Palästinenser umarmen und ihn trösten und sagen, nimm das nicht zu Herzen. Der Trump hat halt so gesprochen, aber wir sind Freunde, wir gehören zusammen. Ich bin Israeli, du bist Palästinenser. Wir gehören irgendwie zusammen, das ist unser Gebiet, und dass alle Israelis zu den Palästinensern hingehen, sie mit offenen Armen umarmen und den Trost spenden, denen sagen, Es tut mir leid, lieber palästinensischer Freund, was da ist, passiert ist. Aber wir sind Freunde, wir bleiben, wir werden auf Dauer Freunde sein. Ich könnte heulen.
Ja. Herr Eichner, Sie spielen ja auch ein bisschen darauf an, was Margret Johansen auch schon sagte, dass der einzige Weg, eigentlich der einzige Ausweg ist, dass man sich sozusagen gemeinsam unter ein Dach begibt, auch sozusagen in friedlicher Koexistenz. Wir lassen das mal so stehen. Bettina Witschen aus Osterholz-Scharmbeek hat uns auch angerufen. Frau Witschen, wie bewerten Sie den Schritt von Donald Trump?
Ja, guten Abend. Also was dieser Schritt von Donald Trump jetzt für Wirkungen hat, das kann man jetzt natürlich noch nicht absehen und es steht mir auch nicht zu, das zu bewerten. Ich möchte lieber auf einen anderen Aspekt hinweisen, der mich ein wenig schockiert. Also ich habe die Tagesschau heute Abend gesehen und dort wurde dann wirklich ohne Kommentierung gesagt, also dass ein Tag des Zorns ausgerufen werden solle von palästinensischer Seite und dass morgen nach den Freitagsgebeten große Unruhen befürchtet werden. Und das macht mich traurig, dass ich also jetzt mitbekomme, dass also eine Gewalt, die angekündigt wird, im Grunde genommen scheinbar akzeptiert wird. Also das, die Situation ist mit Sicherheit eine sehr schwierige. Und ich denke, da kann man Sendungen füllen und wir werden da keine Lösung finden. Das ist einfach eine sehr komplexe Materie, aber dort wird zu Gewalt aufgerufen. Und mein Vorredner hat ja darum gebeten, dass der Israeli den Palästinenser umarmt. Also ich befürchte eher, dass die Palästinenser die Israelis mit Bomben und Messern und sonstigen Dingen attackieren werden. Und das Einzige, was helfen kann, ist Frieden. Aber der muss eben auch von beiden Seiten kommen. Und es wurde im Laufe der Sendung auch darüber gesprochen, dass die Palästinenser das Existenzrecht Israels nicht anerkannt hätten. Und ihr Korrespondent wies darauf hin, dass es ja wohl nicht alle, dass nicht alle Palästinenser diese Einstellung hätten. Aber man muss ja doch sagen, dass Israel, also der Staat Israel, dort von Staaten umgeben ist, die diesem Staat Israel das Existenzrecht wirklich massiv aberkennen. Und Israel ist die einzige Demokratie in dieser Region.
Wie Sie, Frau Witschen, sehen andere Hörer auch eine gewisse Gefahr in der Eskalation von Gewalt bis hin zum Krieg? Ich lese mal vor, was uns Martin Schöbel über unsere Internetseite als E-Mail geschickt hat. Seit der Lügnerei über Massenvernichtungswaffen im Irak von George W. Bush ist die Entscheidung durch Trump, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, ein erneuter Stich ins Wespennest. Das macht den Versuch eines Friedensprozesses in Zukunft, der sowieso schon auf wackeligen Bein steht, unmöglich. Dieses und sein gesamtes anderes Verhalten ist nicht nur gefährlich, sondern provoziert auch zusätzlich unsere Gesellschaft, indem er leichtsinnig Krieg provoziert. Soweit Martin Schöbel. Frage an Thorsten Teichmann. Ist diese Gefahr von Eskalation von Gewalt bis hin zu möglicherweise bürgerkriegsähnlichen Zuständen für die US-Politik eigentlich überhaupt ein Faktor oder spielt das gar keine Rolle?
Die Einschätzung ist eine andere, als sie jetzt ihr Hörer hatte. Also der nationale Sicherheitsberater McMaster und sicher auch UN-Botschafterin Haley sehen es so, dass es im Moment keine große Gefahr gibt, allein eben durch die Anerkennung Jerusalems und dem Zusatz, dass man damit eben nicht vorwegnehmen will, wie weit die Souveränität Israels in Jerusalem reicht. Das glaubt man, kann man kontrollieren und ich glaube, die sind sich auch relativ sicher, dass man damit Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate vielleicht für den Moment vor den Kopf stößt, aber nicht langfristig verliert. Das ist die Kalkulation, die es im Weißen Haus gibt. Die Frage ist, ob sie aufgeht und die Frage ist ja vor allen Dingen auch, was will man denn jetzt dann draufsetzen? Also Tim Aßmann hatte schon von diesem Ultimate Deal gesprochen, den Trump immer versprochen hat für die Region. Wenn man Trump zugehört hat, dann ist dieser Vorschlag nicht vom Tisch. Aber die Frage ist, wo will man jetzt ansetzen? Mit wem möchte man diesen Deal einfach schließen? Hat sich Trump vorgestellt, mit diesem Zugeständnis, jetzt mit der Anerkennung Jerusalems, eine größere Spielfläche zu haben, einen größeren Spielraum, womöglich auch bei der israelischen Regierung? Das kann ich im Moment nicht erkennen. Und die Amerikaner diskutieren darüber aber nicht wirklich in dem Maße, was jetzt als nächstes kommt, sondern bewerten im Moment nur den einzelnen Schritt, der da gestern getan wurde.
Dieser Aspekt von Frau Witschen, den sie genannt hat, dass nicht nur unter Palästinensern es viele gibt, die Israels Existenzrecht nicht anerkennen, sondern ja auch ein ganzer Teil der arabischen Staaten. Diese Frage würde ich auch noch mal an Tim Aßmann in Tel Aviv stellen. Gibt es da eigentlich Befürchtungen in Israel in die Richtung, dass dort auch die, sag mal, militante Haltung gegenüber Israel nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in anderen arabischen Staaten durch die Entscheidung von Donald Trump weiter befeuert wird?
Nun, es gibt ganz konkret die Befürchtung in Israel, und die wird auch geäußert, dass sich das Verhältnis zu den arabischen Staaten, mit denen man eigentlich ein relativ entspanntes Verhältnis hat, mit denen man zusammenarbeitet, zumindest, also zum Beispiel Jordanien und Ägypten, dass dieses Verhältnis darunter leiden könnte. Man glaubt aber eher, dass das ähnlich wie jetzt eben auch der Kollege Teichmann das schon angesprochen hat mit dem Verhältnis am Golf, dem US-Verhältnis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und eben auch zu Saudi-Arabien, dass das eben auch nur mittelfristig sein könnte, dass sich die Beziehungen da vielleicht verschlechtern. Welche Sorge es in Israel ganz konkret gibt, das ist eben die, dass die Entscheidung für die Anerkennung Jerusalems durch die USA eben auch die Hisbollah noch stärker auf den Plan rufen könnte, nämlich die Schiiten-Miliz im Libanon, die ja von Israels Experten als die größte aktuelle Bedrohung für die Sicherheit Israels gesehen wird. Und die Hisbollah hat ja auch schon sehr kämpferische Töne jetzt angeschlagen, hat das auch als Kriegserklärung bezeichnet und Ähnliches. Das ist momentan eigentlich Israels größte aktuelle Sorge, seine nördliche Grenze, Stichwort Hisbollah im Libanon und Stichwort natürlich auch der iranische Einfluss in Syrien.
Ich würde direkt dann anknüpfen an die Staaten, die Herr Aßmann eben genannt hat. Es gibt eben drei Staaten, die zwei Staaten, mit denen Israel völkerrechtliche Beziehungen hat, die Israel anerkannt haben. Das ist Jordanien, da gibt es keine Besatzung. Das ist Ägypten, da gab es eine und die gibt es nicht mehr. Durch die Besatzung des Südlibanon ist die Hisbollah stark geworden. Die ist im Grunde genommen durch genau diese Konfrontation zu einer wirklich mächtigen Miliz in dieser Region geworden. Das ist ein Fingerzeig darauf, auf welchem Wege eigentlich die Anerkennung Israels zu erzielen ist, nämlich indem sich Israel nicht mehr als Besatzerstaat versteht, sondern sich auf das Territorium, das dem anderen, der auch ein Anspruch erhebt, eben auch ein Existenzrecht und ein staatliches Existenzrecht zubilligt, sich darauf beschränkt, auf einem anderen Wege sozusagen hegemonial und expansiv zu handeln, so wie es Israel in Bezug auf die Palästinenser tut, dann kann man sich nicht wundern, wenn die Anerkennung Israels, die durch die PLO erfolgt ist, in der Hoffnung, dass es eine Verhandlungslösung gibt, dass die wackelt und der andere Akteur innerhalb der Palästinenser, der nie an diesen Oslo-Prozess geglaubt hat, die Hamas, die sich in den letzten Monaten der Fatah angenähert hat, dass die jetzt in ihrer früheren militanten Haltung bestätigt werden. Das bringt mich immer wieder dazu zu sagen, man kann nicht alles haben, man kann nicht den ganzen Kuchen haben, man kann nicht das ganze Land haben und Frieden dazu.
Gehen Sie denn davon aus, dass Trumps Schritt diese eher militanten Kräfte tatsächlich auf Dauer stärkt?
Ich glaube schon, dass diejenigen, im Grunde genommen sind es dann, das ist dann Futter sozusagen für diejenigen, die ohnehin alles haben wollen. Es gibt in der Hamas auch Leute, die nicht der Ansicht waren, dass man dieses Land teilen kann. Es gab aber eine ganz deutliche Bewegung innerhalb der Hamas in den letzten 10 Jahren hin zu einer, sagen wir mal, zu einer temporären 30, 40 Jahre lang andauernden Waffenruhe. Allah wird es danach richten. Das ist im Grunde so etwas wie die Anerkennung einer Zweistaatlichkeit. Diese Schritte, diese vorsichtigen Schritte, die werden allerdings zerstört durch eine solche doch wohl provokative Äußerung. Und das ist ja nur ein Federstrich letztlich. Da ist ja keiner einmarschiert. Aber es ist eben doch so, dass man Symbole in dieser Region nicht zu gering achten sollte.
Die Befürchtung mehrerer Hörer ist ja mehr oder weniger zwischen den Zeilen zum Teil auch direkt geäußert worden, dass die Militanz im Nahen Osten wieder wächst. Ich würde ganz gerne kurz noch auf die Frage eingehen, ob man auch damit rechnen muss, dass der Terror in der Region wieder stärker wird. Also immer mit dem Hintergedanken, könnte auch der IS noch wieder hier ein neues Betätigungsfeld finden. Tim Aßmann, mit der Bitte um eine nicht allzu lange Antwort, denn die Sendung neigt sich dem Ende zu.
Der IS spielt hier in der Region, also in den palästinensischen Gebieten, keine so große nennenswerte Rolle. Im Gazastreifen gab es da sicherlich Einflüsse, aber ansonsten kontrollieren das die palästinensischen Fraktionen. Aber natürlich, dann eben ohne IS-Hintergrund, könnte das die Extremisten stärken. Das ist zu befürchten und damit eben auch die Gefahr von Terror wieder vergrößern.
Das heißt, es könnte auch andere Akteure, andere Organisationen geben, die zu dem Mittel des klassischen Terrorismus wieder greifen.
Ja, die Hamas ist ja schon genannt worden und ich möchte da auch noch mal ganz kurz anknüpfen. Eine Reaktion der moderaten palästinensischen Kräfte war ja gestern Abend auf die Ankündigung von Donald Trump, dass sowohl der Palästinenserpräsident als auch sein Umfeld gesagt haben, das stärkt hier die Extremisten in der Region.
Wie wird das in Washington betrachtet, Thorsten Teichmann? Ist die Gefahr des Terrorismus in diesem Kontext überhaupt ein Faktor oder zieht man das auseinander?
Na, grundsätzlich sagt man ja, dass man im Nahen Osten gegen den IS kämpft, aber das hat jetzt keine Bedeutung für diese Jerusalem-Entscheidung. Wichtig hier ist, dass die Amerikaner auch nicht alles erklären können, was da gestern passiert ist. In der Pressekonferenz des Außenministeriums wurde heute gefragt, als Donald Trump im Frühjahr in Jerusalem war und an der Klagemauer betete, wo hat er sich da eigentlich aufgehalten, in welchem Land, von was ist eigentlich Jerusalem die Hauptstadt? Diese Frage kann das Außenministerium derzeit nicht beantworten.
Tauziehen um Jerusalem verschärft US-Präsident Donald Trump den Konflikt im Nahen Osten. Darum ging es heute in unserem Themenabend auf NDR Info. Die Redaktion der Sendung hatten Ulrike Bosse und Petra Lehnert. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Play Jazz und Thomas Haag. Morgen an dieser Stelle, Freitagabend 21.05 Uhr, da hören Sie wie gewohnt Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Morgen das Schwerpunktthema Licht, der Boom der Photonik. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Themenabend heute Abend und verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.